Der Konzern vergiftet uns schleichend. Der Konzern macht unsere Umwelt und unsere Natur kaputt. Und ich kann da nicht zugucken. Ich wohne da. Ich und wir alle werden diese Welt irgendwann an unsere Nachkommen übergeben. Und ich möchte mir dann immer noch im Spiegel ins Gesicht schauen können und möchte dort für mich auch raussehen, dass ich alles unternommen habe, um meine Kinder eine Zukunft zu übergeben und eine Umwelt zu übergeben, die für mich so ist, dass ich sage, ihr habt auch noch ein schönes Leben hier auf unserer Erde.
Das sagt Beate Zölt über den Konzern Holcim in Dotternhausen. Mehr dazu jetzt im Interview im Freien Radio Wüste Welle.
96,6 UKW und 97,45 im Kabel. Das ist das Freie Radio Wüste Welle. Das einzige freie Radio für Tübingen, Reutlingen und die Umgebung. Kulturforum.
Ihr hört das Kulturforum im Freien Radio Wüste Welle und an den Mikrofonen begrüßen euch heute Gabriele Busse, der Hund Krümelchen, und am Mikrofon mir gegenüber sitzt Beate Zölt. Beate, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf, mal wieder bei dir.
Ja, du bist extra aus Dotternhausen hierher gefahren. Du bist 45 Minuten über kurvige Landstraßen, um bei uns im Freien Radio zu sein. Doppelt schön, dass du hier bist.
Danke.
Und um Dotternhausen geht es tatsächlich auch bei uns in der Sendung heute. Dort steht nämlich ein großes Zementwerk von der Firma Holcim. Und was das mit unserer Atemluft in Tübingen zu tun hat, das erfahren wir gleich noch im Laufe der Sendung. Mich interessiert aber, bevor wir jetzt richtig einsteigen ins Thema, interessiert mich eines. Ich habe dich heute hier eingeladen als Umweltaktivistin. Du beschäftigst dich seit Jahren mit diesem Thema, auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Du konntest schon wahnsinnig viele Menschen dazu bewegen, sich deinem Protest und deinem Engagement anzuschließen. Aber du hast gerade im Vorgespräch gesagt, dass du nie gedacht hättest, dass dieses Thema Umwelt, Zementwerk, Atemluft, dass das mal so einen großen Raum in deinem Leben einnehmen würde. Also du bist eigentlich Sozialpädagogin, du hast Familie, du hast eigentlich was ganz anderes sozusagen vorgehabt im Leben. Wie kam dieses Thema, wie kam das zu dir oder wie kamst du auf das Thema?
Eigentlich sind wir gerade erst nach Dotternhausen gezogen. Da hatte ich zum ersten Mal gehört, dass da überhaupt Müll und Sondermüll verbrannt werden. Und da hat sich zu diesem Zeitpunkt eine BI Pro Plettenberg gegründet, Bürgerinitiative Pro Plettenberg gegründet, die sich genau auch dieses Thema, aber auch den Plettenberg zur Aufgabe gemacht hat. Und die auch aus der Bevölkerung, aus den umliegenden Plettenberg-Gemeinden entstanden ist. Und mein Mann und ich sind damals zu der konstituierenden Sitzung und haben dort ganz viele Informationen gekriegt, die uns schon sehr fragwürdig vorgekommen sind. Und da war uns klar, wir müssen uns mehr informieren. Wir brauchen da mehr Informationen. Wir wohnen dort jetzt. Also dort waren wir vielleicht gerade so 1-2 Jahre dort gewohnt. Und dann war uns klar, wir wohnen jetzt da und wir wollen doch einfach auch wissen, was da Sache ist. Und genau das war eigentlich der Punkt, dass ich dann immer tiefer reingerutscht bin. Zuerst hat sich mein Mann ganz tief damit beschäftigt. Der hat aber tatsächlich auch gemerkt, dass es ihn wahnsinnig aufregt, was der Konzern mit den Menschen vor Ort treibt. Das regt ihn so arg auf, dass er im Prinzip gesagt hat, er möchte gar nicht mehr zu tief in das Thema einsteigen. Es kann ja auch gesundheitlich was mit einem machen, wenn man das nicht aushalten kann, auch ein Stück weit, wie der Konzern einem an der Nase rumführt und die Politik. Und von daher habe ich mich dann irgendwann dem Thema zugewandt und bin so immer tiefer reingerutscht und immer jedes Mal, wenn noch eine weitere für mich bedenkliche Information kam, war für mich klar, ich muss noch mehr rausfinden, ich muss noch tiefer einsteigen und habe dann auch irgendwann auch vor Ort geschaut, wer könnte mich denn hier unterstützen, wer könnte denn vielleicht mit mir auch gemeinsam dieses riesengroße Thema mal angehen. Und habe dann ganz schnell gemerkt, vor Ort gibt es ein paar Menschen, das ist ein kleiner eingeschworener Verein, aber die breite Unterstützung aller betroffenen Menschen vor Ort, inklusive auch der Mitarbeiter, die ja auch betroffen sind, wenn sie dort wohnen, von den Luftschadstoffen und so weiter, die sind nicht hinter mir gestanden. Und deswegen habe ich eben dann irgendwann auch gemerkt, ich muss in eine andere Richtung schauen. Ich kann nicht vor Ort gucken und mich darüber aufregen, dass die Leute nicht an diesem Thema interessiert sind, und habe dann angefangen, in Tübingen und Umgebung nach Gruppen zu suchen, die mich unterstützen könnten. Und eben habe ganz, ganz viele herzensgute Menschen kennengelernt, die unerwarteterweise als völlig Fremde sofort gesagt haben, wow, dieses Thema, dem nehmen wir uns jetzt an. Wir sind bereit, uns tief zu informieren über viele, viele Stunden. Wir sind bereit, x-mal nach Dotternhausen zu fahren, uns die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. Wir sind bereit, die Beate mal irgendwohin zu begleiten auf einen Vortrag. Wir unterstützen die Beate und den örtlichen Verein Nutz vor Ort gegen diesen, gegen dieses Spiel David gegen Goliath vor Ort in Dotternhausen.
Wie war das für dich, als du Mitstreiter gefunden hattest?
Ja, also ich war gleich nach der ersten Demo, wo wir eigentlich, davor hatte ich schon ein paar Leute auf dem Plettenberg, das hat mich tief ergriffen, dass da Leute aus einer echt Entfernung auch hierher fahren nach Dotternhausen und sich die Gegebenheiten vor Ort anschauen, das hat mich schon ergriffen. Aber als dann die erste Demo vor dem Werk war, da bin ich echt auch danach geschwind richtig emotional geworden, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, mit dieser Dynamik, die da aus Tübingen kommt, die genau dasselbe im Herzen spüren und die genau dieselbe Wahrheit sprechen wie ich. Was das für mich bedeutet hat, das kann sich kaum jemand vorstellen, nach eben viele Jahre, in denen man abgestempelt wird als jemand, der dagegen ist, gegen alles, als jemand, der sich auflehnt. Und dann kommen plötzlich Menschen und sagen, ja, du hast vollkommen recht und es ist eine Sauerei, was der Konzern mit den Leuten hier vor Ort in Dotternhausen macht. Und die unterstützen dich und die tragen dich und die sprechen mit dir und stellen Fragen, wo du dir schon längst gewünscht hast, dass die Fragen von Menschen hier vor Ort gestellt werden. Und du merkst, ja, es ist ein tiefes Interesse da, nicht nur an den Informationen, sondern auch dran, hier was zu bewegen, hier eine Veränderung zu bewirken. Und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Wahnsinnig viel. Und das bedeutet es mir heute auch noch. Und deswegen bin ich froh um jeden Mitstreiter, den wir gewinnen können. Um jeden, der sagt, ich erweitere meinen Horizont. Ich möchte mehr darüber wissen, was da läuft. Und ich möchte mich einsetzen. Und ich möchte mir meine eigene Wahrheit bilden.
Ja, man kann zum Beispiel bei eurem Aktionsbündnis Zement mitmachen, das du, Beate, zusammen mit dem Michael Schilling gegründet hast. Warum musstest du oder musstet ihr denn ein Aktionsbündnis Zement gründen? Was war der Grund?
Ja, also mein Thema, weshalb ich heute auch hier bin, ist die Zementindustrie. Und ich habe mich über viele Jahre informiert über die Machenschaften der Zementindustrie, vor allem weil ein Zementwerk vom Konzern Holcim in Dotternhausen direkt bei mir einfach vor der Haustüre steht. Und das Ganze ist über die Jahre zu einem Kampf geworden, um die Missstände in der Zementindustrie anzugehen, habe ich verschiedene Wege eingeschlagen und habe irgendwann festgestellt, dass im Prinzip nur breiter Protest aus der Bevölkerung hier irgendeine Veränderung bewirken kann.
Was ist denn das Problem mit Zement? Ich glaube, das wissen viele nicht. Ich habe es auch erst nicht gewusst. Zement ist doch ein ganz normaler Baustoff, könnte man annehmen. So.
Genau, Zement ist ein ganz normaler Baustoff, den wir alle brauchen, mit dem wir alle unsere Häuser bauen, und der Beton für die Straßen wird aus Zement gemacht. Also Zement ist im Prinzip täglich irgendwo im Einsatz. Und das große Problem beim Zement ist der Ausstoß von Luftschadstoffen, aber auch der CO2-Ausstoß bei der Produktion von Zement. Zement wird bei sehr hohen Temperaturen gebrannt, bei circa 1450 Grad. Und um diese hohen Temperaturen zu erreichen, braucht man Brennstoff. Und dieser Brennstoff, das können fossile Brennstoffe sein, Kohle, Öl oder Gas. Aber in den letzten Jahren, also eigentlich seit der 90er Jahre, substituiert man mehr und mehr fossile Brennstoffe durch sogenannte Ersatzbrennstoffe.
Was sind denn Ersatzbrennstoffe?
Ersatzbrennstoffe oder auch Sekundärbrennstoffe genannt, ist eigentlich Müll und Sondermüll.
Moment mal kurz, die verbrennen Müll und Sondermüll in Dotternhausen, um Zement herzustellen?
Genau, in Dotternhausen ist mittlerweile seit 2017 die Genehmigung da, zu 100% Müll und Sondermüll, also sogenannte Ersatzbrennstoffe, zur Befeuerung der Öfen zu nehmen, anstatt Kohle, Öl oder Gas, also die fossilen Brennstoffe. Eigentlich müssten wir froh sein, weil unser Müll, der muss ja auch irgendwo hin, er muss auch irgendwie entsorgt werden. Allerdings ist das große Problem, dass der Müll, wenn er verbrannt wird, auch bei sehr hohen Temperaturen verbrannt wird, dass da Stoffe entstehen, die für den Menschen höchst bedenklich sind. Die Ersatzbrennstoffe, da kann ich noch dazu sagen, um was handelt sich's da? Zum Beispiel handelt sich's dabei um Altreifen, Altöl, Altglas, Lösungsmittel, Klärschlämme, Industrie- und Gewerbeabfälle, Tiermehl, Fotowasser oder auch einfach sonstiger Abfall, der da verbrannt wird.
Da könnte man ja jetzt annehmen, die haben zumindest richtig gute Filter, damit wir das nicht einatmen müssen.
Ja, also in manch einem Zementwerk sind sehr gute Filter eingesetzt, die in der Lage sind, 50-95% aller Luftschadstoffe rauszufiltern. Allerdings im Zementwerk in Dotternhausen sind die Filteranlagen circa 30 Jahre alt oder über 30 Jahre mit kleinen Verbesserungen, aber eben das sind nicht katalysatorische Filter und da ist einfach klar, dass da nicht alles zurückgehalten werden kann an Emissionen, ja, was für den Mensch giftig ist.
Um das mal zusammenzufassen, die dürfen Müll und Sondermüll und Klärschlämme und Lösungsmittel und Altreifen und Altöl verbrennen, ohne aber garantieren zu können, dass wir das hinterher nicht einatmen müssen. Das heißt, dass die Filter, die die haben, reichen nicht unbedingt aus, um die Gifte wirklich aus der Luft zu filtern.
Ja, also der Konzern, der zeigt nach außen immer ein Bild, als wäre hier alles in Ordnung und die Emissionen seien im grünen Bereich. Allerdings ist es so, dass die Kontrolle der Emissionen gerade der hochtoxischen Stoffe nur einmal jährlich nach Vorankündigung überhaupt stattfindet. Das bedeutet, dass gerade die hochtoxischen Stoffe wie Cadmium, Thallium, Arsen, Blei, Chrom, Kobalt, Kupfer, Dioxine und Furane nur einmal jährlich überhaupt überprüft werden, obwohl eben Müll und Sondermüll täglich in tonnenweise verbrannt wird.
Ja, wie kann das denn sein? Das betrifft doch unsere Atemluft. Jetzt könnten wir natürlich in Tübingen und so weiter sagen, betrifft uns eh nicht, weil das ist ja eine Dreiviertelstunde weg mit dem Auto. Aber oft zieht ja der Wind gerade von dort, von Dotternhausen hierher, an der Schwäbischen Alb entlang, ne, nach Tübingen, Reutlingen. Das heißt, wir atmen, wenn man sich mal die Windrichtungen anschaut, genau das ein. Und jetzt frage ich mich, wenn es um sowas Wichtiges geht wie die Atemluft, warum finden denn da nicht mehrmals pro Jahr unangekündigte Kontrollen statt? Die können ja dann gerade zu dem Zeitpunkt irgendwas verbrennen, was völlig okay ist, was vielleicht kein Cadmium enthält.
Genau, das ist der Grund, warum wir uns einsetzen und warum wir auch das Aktionsbündnis Zement gegründet haben, weil die Politik insgesamt seit vielen Jahren hier sehr nachlässig ist, sowohl was die Kontrollen betrifft, als auch was die Fortschreibung der bestverfügbaren Technik betrifft. In Deutschland herrscht, was diese Filteranlagen betrifft, Technikoffenheit. Das heißt, ein Konzern kann selbst festlegen, welche Technik er verwendet, wenn so die einzige Bedingung ist, die Grenzwerte müssen eingehalten werden. Jetzt ist es aber so, dass im Gesetz in der 17. Bundesemissionsschutzverordnung, die für die Zementwerke gilt, da ist ein Schlupfloch. Und dieses Schlupfloch besagt, dass rohstoffbedingte Ausnahmen gewährt werden können, sofern der Konzern nicht in der Lage ist, die Grenzwerte einzuhalten. Der Konzern in Dotternhausen, Holcim, ist nicht in der Lage, die Grenzwerte einzuhalten und beantragt daher seit Jahren beim Regierungspräsidium Tübingen Ausnahmen für bestimmte Luftschadstoffe.
Und die werden denen genehmigt?
Und seit Jahren werden diese Ausnahmen genehmigt. Und wenn wir hier von Ausnahmen sprechen, möchte ich es nochmal betonen. Es geht hier nicht um Ausnahmen wie das Doppelte oder das Dreifache des eigentlichen Grenzwertes, sondern das Regierungspräsidium genehmigt zum Teil Grenzwerte, die das 60-fache des eigentlich gesetzlich gültigen Grenzwerts erreichen.
60-fache?
Genau, das 60-fache.
Warum?
Bei CO zum Beispiel ist es das 60-fache. Und wenn man jetzt sieht, dass hier Ausnahmen gewährt werden für bestimmte Luftschadstoffe, zum Teil das 60-fache, dann weiß man einfach, dass die Filteranlagen nicht gut genug sein können, um uns alle vor diesen hochtoxischen Stoffen zu schützen, die nur einmal jährlich überhaupt überprüft werden.
Das kann ja nicht wahr sein.
Ja, also lange Zeit habe ich auch nicht geglaubt, dass unsere Politik hier so schläft. Und nein, die Politik schläft nicht, sondern sie lässt sich tatsächlich auch einseitig von einem Konzern informieren und von der Zementindustrie. Die Zementindustrie hat über viele, viele Jahre eine riesengroße Lobby aufgebaut und diese Lobby setzt alles dran, diese Informationen, die für uns tatsächlich und für unsere Gesundheit entscheidend sind, irgendwie unterm Nebel zu halten, würde ich es mal nennen. Und auch die Politik hat aufgrund der vielen, vielen unterschiedlichen Themen die Tragweite dieses Gesetzes und die Tragweite dieser Entscheidungen bezüglich der Zementindustrie noch nicht ganz begriffen. Die WHO spricht von 8,9 Millionen vorzeitigen Todesfällen durch Feinstaub und Stickoxid pro Jahr. Und jetzt kann man sich einfach auch vorstellen, woher das vermutlich auch kommen kann, weil einfach die Politik in vielen Bereichen noch viel zu nachlässig ist. Gerade Schwermetalle und Stickoxide sind viel zu wenig im Fokus der Politik. Hier genügen schon Mengen im Mikrogrammbereich, um bei Mensch und Umwelt großen Schaden anzurichten. Im Moment ist es aber tatsächlich so, dass die Politik, aber auch die ausführenden Organe in den Behörden ganz stark den Fokus auf die CO2-Minderung richten bezüglich des Klimawandels, was ich absolut nachvollziehen kann und was auch wahnsinnig wichtig ist. Nichtsdestotrotz vergisst man bei der Zementproduktion den Bereich der gerade hochtoxischen Stoffe wie Feinstaub und Stickoxiden und Schwermetallen.
Ich verstehe gar nicht, warum das Regierungspräsidium Tübingen, die ja nicht Teil dieses Konzerns sind, warum die sich erstens auf die Informationen dieses Konzerns verlassen und vor allem, warum die denen Ausnahmegenehmigungen erteilen, um das 60-fache ausstoßen zu dürfen an Giftstoffen, die hinterher in unserer Atemluft sind, auch in Tübingen. Warum? Ich meine eigentlich das Regierungspräsidium Tübingen, die ja die gleiche Luft einatmen wie wir, die müssten doch selber ein Interesse daran haben, kein Gift einzuatmen.
Ja, genauso sehe ich das auch. Und auch die Entscheidung beim Regierungspräsidium Tübingen kann ich nicht ganz nachvollziehen, da es sich um eine Kannleistung der Behörde handelt. Also es ist kein Muss im Gesetz bei diesem Schlupfloch, sondern eine Kannleistung der Behörde. Und hier hat das Regierungspräsidium Tübingen tatsächlich auch Nachholbedarf. 2013 wurde zuletzt im Gesetz die bestverfügbare Technik festgelegt. Und auch da wurde schon beschrieben, dass eigentlich nur ein katalysatorischer Filter in der Lage ist, uns vor den hochtoxischen Stoffen zu schützen. 2015 hat dann das Regierungspräsidium selbst den Konzern in Dotternhausen aufgefordert, neue Filteranlagen einzubauen. Schriftlich. Daraufhin hat die Zementindustrie mit ihren Lobbyisten aus verschiedenen Verbänden zu einem geheimen Flughafengespräch mit dem damaligen Umweltminister Untersteller eingeladen und konnte dort diese Anordnung, dass neue Filteranlagen in den Zementwerken dringend benötigt werden, um Mensch und Umwelt adäquat zu schützen. Dort konnte die Entscheidung dann wieder umgedreht werden bei den geheimen Flughafengesprächen. Und so wurde diese Anordnung auch in Dotternhausen wieder zurückgezogen und eigentlich besprochen, dass bis 2019 der Konzern in der Lage sein muss, die dann neu gültigen Grenzwerte einzuhalten. Auch das hat der Konzern nicht geschafft, hat wiederum neue Ausnahmegenehmigungen beantragt, die wiederum vom Regierungspräsidium genehmigt wurden. Ja, und so läuft es nun seit Jahren.
Moment, aber das kann ja nicht wahr sein. Jetzt haben die in irgendwelchen geheimen Gesprächen und irgendwelchen Mauscheleien geschafft, dass sie weder die Forderung 2015 neue Filtereinlagen einzubauen, noch 2019 diese neuen Grenzwerte einzuhalten, dass sie beides nicht machen mussten. Haben die in irgendwelchen geheimen Gesprächen hingemauschelt?
Ja, also es ist tatsächlich für die Normalbevölkerung nicht mehr nachvollziehbar, wie diese Entscheidungen zustande kommen in einer Zeit wie jetzt im Moment. Zum einen stehen wir direkt vor der großen Aufgabe, das 1,5 Grad Klimaziel einzuhalten. Und dann schaffen es tatsächlich Lobbyisten aus den verschiedensten Verbänden Entscheidungen, die genau diese Ziele betreffen würden, umzukippen. Das ist für mich und auch für den Michael Schilling und für die Leute, die sich unserem Aktionsbündnis angeschlossen haben, nicht nachvollziehbar. Die Zementindustrie hat über viele Jahre ein ganz großes Netz an Lobbyisten aufgebaut, die bis hinein, bis zum eigenen Schlüssel in den Bundestag hinein, sämtliche Bereiche abdecken. Dazu gehört der Industrieverband Steine und Erden als riesengroßer Verband. Es gehört dazu der Verband Deutscher Zementwerke, der VDZ, ein Verband namens Miro und der Bund Deutscher Industrie. Und diese Verbände, die setzen im Prinzip alles dran, dass die großen Industriekonzerne genauso weiter agieren können, wie sie es im Prinzip jetzt schon tun, ohne dass sie Geld für klimarelevante Veränderungen ausgeben müssen.
Aber das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gelesen, dass die Zementindustrie ist weltweit für sogar halb so viele Emissionen verantwortlich wie der weltweite Verkehr. Das ist eine der Hauptverursacher für die Klimakatastrophe. Ja, wie können denn ausgerechnet die nicht dazu wirklich verpflichtet werden, auch nur irgendwelche Grenzwerte einzuhalten?
Ich denke, dass in ganz vielen Bereichen die Zementindustrie Abhängigkeiten geschaffen hat, eben auch durch die Abfallmitverbrennung, nennt es sich. Da sind ganz viele Abhängigkeiten geschaffen worden in den verschiedensten Landkreisen, wo Zementwerke zu finden sind. Da profitiert natürlich auch der Landkreis von der Entsorgung des Mülls oder eben auch regional profitiert der Landkreis davon, wenn Zement vor Ort produziert wird und weitere Anfahrtswege entfallen und so weiter. Aber ja, du hast recht, die Zementindustrie ist für 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes zuständig. Und das, obwohl es eigentlich längst alternative Baustoffe oder Baustoffrecycling gäbe oder obwohl es auch längst bessere Filteranlagen gäbe, die in der Lage wären, sowohl CO2 zu mindern als auch die hochtoxischen Stoffe deutlich besser rauszufiltern, als es im Moment der Fall ist in den meisten Zementwerken. Im Übrigen wird in 52 von 53 Zementwerken in Deutschland Abfall mitverbrannt.
Wie kann denn ausgerechnet ein Konzern, der so unfassbar große Gewinne macht, wie kann denn der nicht dazu verpflichtet werden, zumindest die allerbesten Filteranlagen einzubauen? Der macht ja Milliardengewinne. Also der hat ja auch, der Konzern Holcim hat im letzten Jahr unfassbar seinen Gewinn gesteigert, nämlich um 15-20% auf 25 Milliarden Euro stieg der Umsatz im Jahr 2021. Wie kann denn ein Konzern, der so viele Gewinne macht, nicht dazu verpflichtet werden, wenigstens die besten Filteranlagen einzubauen?
Und die Leute dort nebenbei, die da arbeiten, atmen ja selber diese Luft.
Ja.
Wie kann das sein, dass also ein Konzern, der so viele Gewinne macht, diese Gewinne nicht auch dafür einsetzen muss, unsere Atemluft halbwegs sauber zu halten?
Also beim Konzern Holcim handelt es sich um einen Schweizer Konzern. Das heißt, die Hauptzentrale ist in der Schweiz und dorthin werden auch größtenteils die Gewinne abgeführt. Der Konzern, der hat im Prinzip als einzigstes Ziel die Gewinnmaximierung, um die Dividenden der Aktionäre zu steigern. Der Konzern schreibt aber auf seiner Homepage und egal, wo man über den Konzern liest, dass der Klimaschutz dem Konzern sehr wichtig ist und dass der Konzern auch interessiert dran ist, die Klimaziele einzuhalten. Allerdings ist eben zwischen dem, was auf dem Papier steht und dem, was tatsächlich umgesetzt wird, ist eine große Kluft. Und in Deutschland kann man leider Konzerne, egal wie hoch diese Gewinne sind, das sehen wir jetzt gerade ja auch in anderen Branchen, kann man die Konzerne nicht dazu nötigen, Veränderungen zu bezahlen. Es sei denn, man hat eine gesetzliche Grundlage und die gesetzliche Grundlage wäre eigentlich da. Allerdings eben hat das Gesetz ein Schlupfloch und der Großkonzern Holcim nutzt dieses Schlupfloch und würde vermutlich auch sofort eine Klage anstrengen,
wenn er tatsächlich das Gesetz einhalten muss.
Wenn er tatsächlich das Gesetz einhalten müsste, ohne dieses Schlupfloch ausnutzen zu können, ja.
Gott, ist das dreist. Entschuldigung, dass ich lache. Ja. Aber ein Konzern, der klagen würde, wenn er das Gesetz einhalten muss. Ja, ich frage mich tatsächlich. Ich meine, das ist doch der springende Punkt, das Regierungspräsidium, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Weil die einfach diese Ausnahmegenehmigungen nicht erteilen müssten. Ich frage nochmal, was denkst du, was für ein Interesse hat das Regierungspräsidium daran? Die sind ja kein Konzern. Was für ein Interesse haben die daran, diese völlig absurden Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, dass teils das 60-fache an Giftstoffen rausgehauen werden darf?
Sie haben Angst vor Klagen.
Ja und? Ja und?
Ja, und das wären Steuergelder, die man für diese Klagen anstrengen müsste. Holcim hat die besten Anwälte, Holcim finanziert sich die besten Anwälte. Und von daher würde der Steuerzahler eine Menge Geld ausgeben müssen, um dieses...
um saubere Atemluft zu haben.
Um saubere Atemluft zu haben,
wir haben schon für eine viel größere, haben wir Steuergelder rausgehauen. Ja, ich hätte doch gerne, dass meine Steuergelder für saubere Atemluft eingesetzt wird und dass nicht ein Konzern, der 25 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat letztes Jahr, dass der nicht... Dem werden ja Geschenke gemacht, noch und nöcher. Der braucht keine tollen Filtereinlagen einbauen. Der bekommt irgendwelche Fantasie-Grenzwerte. Also, ich meine, hat er eigentlich überhaupt irgendeinen Grenzwert? Wie darf das sein, dass der das 60-fache an Giftstoffen raushauen darf? Was denn ich nachher einatme und dann wundere ich mich, dass ich Asthma kriege? Und ich frage mich, wer macht eigentlich mal in Tübingen beispielsweise oder in diesem Einzugsgebiet von dieser schlechten Atemluft, wer macht da eigentlich mal eine medizinische Studie im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, zu Asthma oder zu irgendwelchen Krebsarten? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass mit schlechten Filtern Cadmium und Lösungsmittel und das Giftigste vom Giftigen verbrannt wird. Mit schlechten Filtern? Und keinen interessiert's? Entschuldigung, dass ich mich gerade aufrege. Aber wenn ich hier rausgehe nachher, macht mir das Atmen nicht mehr Spaß.
Ja. Also, es ist tatsächlich so, dass unsere Sorgen, die wir haben, du und ich, über diesen immensen Ausstoß, den Holcim da produziert, über diese gewaltigen Emissionen, diese hochtoxischen Emissionen auch, dass wir uns da Gedanken machen, das müsste eigentlich nicht sein, denn der Konzern hätte auch längst selbst von sich aus sagen können, ja, wir machen ein Gesundheitsscreening und schauen, inwieweit hier die Bevölkerung tatsächlich gesundheitlich betroffen ist. Wir machen eine Beprobung von Gemüse, Obst und so weiter. Wir machen eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung, die alle Emissionsquellen mit einbezieht, um der Bevölkerung zu zeigen, alles ist in Ordnung. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber all das ist nicht passiert. All das, was uns tatsächlich die Sicherheit geben könnte, dass wir nicht einer schleichenden Vergiftung ausgesetzt sind, all das ist nicht passiert. sondern ja, Holcim ist tatsächlich so, dass sie sich immer wieder um genau diese Dinge rumschlängeln und Lücken in der Gesetzgebung suchen, um nicht auch tatsächlich einfach mal schwarz auf weiß zeigen zu müssen, was ist denn tatsächlich los da in Otternhausen mit den Emissionen.
Wie hast du das eigentlich rausgefunden? Weil eben der Konzern ja offenbar seine Informationen auf der Homepage beispielsweise schönt. Der kann ja sogar das Regierungspräsidium, ich sag's mal so, wie ich es sehe, an der Nase rumführen. Wie kamst du an Informationen, die uns erstmal so leicht nicht zugänglich sind?
Ja, also die Informationen sind aus jahrelangen Recherchen. Dazu muss man sagen, ich war da nicht alleine. Wir haben uns das alle erarbeitet, wir vor Ort. Holcim bringt einen jährlichen Bericht raus mit Durchschnittswerten. Diese Durchschnittswerte, die täuschen ganz schnell auch drüber weg, was denn eigentlich auch die Spitzenwerte sind, die da ausgestoßen werden in Otternhausen. Und eben zu der Recherche kann ich sagen, es gibt einen örtlichen Verein Nutz Natur und Umwelt Zollernalb. Dem habe ich lange angehört und der hat über viele Jahre jetzt bis in alle Tiefen recherchiert, um genau das herauszufinden. Dazu gehört, dass man alle Genehmigungen, die Holcim bekommen hat, von den Regierungspräsidien, von den unterschiedlichen, dass man die alle durcharbeitet. Dann findet man solche Sachen raus, wie oft da zum Beispiel eine Kontrolle stattfindet. Oder dann da findet man auch raus, was da alles verbrannt wird, wenn man in diese Genehmigungen reinliest. Man findet raus, dass da Luftvolumenströme zugeführt werden müssen, um diese Abluft zu verdünnen.
Das ist ja beschiss, Entschuldigung. Die lassen Luft zuströmen, um ihre Werte zu verbessern, aber das Gift kommt ja trotzdem raus.
So ist diese Filteranlage gebaut, genau, aber eben, man findet ganz viel raus, wenn man sich in die Tiefe einliest. Und ich wage zu bezweifeln, dass Politiker, die zuständig sind für Zementwerke, sich in diese Tiefen eingelesen haben, um zu schauen, wo genau sich ein Konzern, ein Zementkonzern, so durchschlängeln kann, dass er an jeder Ecke sparen kann auf Kosten von Mensch und Umwelt. Ja. Genau, so sieht's aus.
Was sagt denn eure Bürgermeisterin dazu? Das ist ja Marion Meyer.
Also bisher hatten wir eine Bürgermeisterin, die ehemalige Bürgermeisterin, die hat dem Konzern sehr gut zugespielt und hat dem Konzern im Prinzip auch alle Möglichkeiten eröffnet, in Otternhausen zu tun und zu lassen, was der Konzern möchte, was dem Konzern beliebt. Nach außen wird es immer auch entschuldigt mit den Arbeitsplätzen. Im Moment arbeiten circa unter 200 Menschen aus Otternhausen und Umgebung in dem Konzern. Und das sind wichtige Arbeitsplätze, die aber mit Sicherheit nicht wegfallen würden, nur weil der Konzern bessere Filteranlagen einbaut. Aber eben uns als Bevölkerung wurde das von der ehemaligen Bürgermeisterin so dargelegt und dort wurden auch einige Entscheidungen schriftlich fixiert mit dem Konzern, die jetzt nicht mehr umzudrehen sind, die tatsächlich auch nicht wirklich für Mensch und Umwelt waren, aber eben diese Entscheidungen wurden getroffen.
Die Bürgermeisterin, die selber in dem Ort wohnt, die selber die vergiftete Luft einatmet.
Die damalige Bürgermeisterin hat nicht vor Ort gewohnt, aber und auch die jetzige Bürgermeisterin, die Marion Meyer, wohnt nicht vor Ort. Aber auch sie hat im Prinzip, nachdem sie begonnen hat, bei uns in Otternhausen zu arbeiten, sich auch erstmal in diese wahnsinnige Thematik einarbeiten müssen und musste natürlich auch die bereits unterschriebenen Verträge so akzeptieren, wie sie sind.
Warum?
Weil die Verträge über viele Jahre gefasst sind und einige kann man einfach dann auch nicht mehr umdrehen. Ich denke auch, der Marion Meyer als ausführendes Organ der Politik, also der Entscheidungen, die im Gesetz stehen, sind im Prinzip auch ein Stück weit die Hände gebunden. Auch die Frau Meyer weiß, dass der Konzern große Klagen anstrengen kann, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie der Konzern es möchte. Und da würde es so eine kleine Gemeinde vermutlich auch ziemlich hart treffen, ja.
Kann man denn dann überhaupt irgendwas machen? Also alle scheinen ja vor diesem Konzern zu kuschen. Das Regierungspräsidium in Tübingen hat offenbar Angst vor Klagen. Die Bürgermeisterin von Dotternhausen hat vermutlich zu Recht Angst vor Klagen, weil dann so eine Kommune doch nicht so reich ist. Ja Mensch, wenn Konzern so eine Drohkulisse auffährt und auch noch alle mit geschönten Informationen zu versorgen scheint, was kann man denn dann überhaupt machen? Ja.
Was ich festgestellt habe über diese vielen Jahre an Recherche ist, dass es im Prinzip in fast allen Zementwerken ähnlich läuft, dass die Zementindustrie einfach eine Industrie ist, die relativ unbeobachtet von der Politik über viele Jahre Fakten geschaffen hat, die nicht gesund sind für Mensch und Umwelt. Und die Politik hat hier viel zu spät begonnen zu reagieren. Viel zu spät werden Entscheidungen für Mensch und Umwelt überhaupt getroffen und viel zu wenig vehement wird überhaupt für das Recht auf saubere Luft gekämpft und auch für den Klimawandel gekämpft. Gerade was die Zementindustrie betrifft, müsste die Politik hier viel mehr aufstehen und sich die Details in den Gesetzgebungen anschauen und hier ganz klar nachbessern. Und da spreche ich von der Bundespolitik. Die Bundespolitik muss die Gesetzgebung so anpassen, dass Mensch und Umwelt nicht mehr gefährdet sind durch die 53 Zementwerke in Deutschland.
Und ihr vom Aktionsbündnis Zement, das du ja zusammen mit Michael Schilling gegründet hast, ihr versucht auch auf Bundesebene was zu erreichen oder wie geht ihr denn vor?
Ja, unser Ziel ist vor allem auch auf Bundesebene was zu erreichen. Allerdings haben wir festgestellt, dass man lokal beginnen muss. Man muss lokal, wenn man dort einfach diese Missstände ganz deutlich aufzeigen kann, muss man lokal beginnen. Das Schöne ist, dass wir im Moment bei diesem Aktionsbündnis Zement 10 Gruppen schon dabei haben, die deutschlandweit zum Teil vernetzt sind und die so auch die Informationen, die wir hier in Dotternhausen, also die wir für Dotternhausen rausfinden konnten, die für ganz Deutschland gelten, diese Informationen können die 10 Gruppen jetzt auch an ihre Mitstreiter in ganz Deutschland weitergeben. Und so entsteht nach und nach ein breiter Protest unten an der Basis, da wo die Menschen sind, die es eigentlich betrifft, wir.
Und da hast du ja ganz schön was geschafft, weil du ja am Anfang doch relativ alleine warst. Du warst ja schon mal vor ein paar Jahren hier, da hast du auch erzählt, dass zumindest damals war in Dotternhausen die Stimmung teilweise noch so, es wird schon ungefähr so passen, wir sind froh um die Arbeitsplätze und so. Hat sich die Stimmung auch in Dotternhausen so ein bisschen jetzt gewandelt, seit euer Protest auf breiteren Füßen steht sozusagen?
Also die Stimmung in Dotternhausen hat sich bisher leider noch nicht wirklich verändert. Das war für mich der Grund, warum ich auch eher in Richtung Tübingen gegangen bin und dort diese großen Umweltgruppen angesprochen habe, weil mir klar war, wenn irgendjemand weiß, um was es hier sich eigentlich handelt, um was für Machenschaften und was für eine Mensch- und Umweltverletzung es sich hier eigentlich handelt, dann können das fast nur die Gruppen sein, die größer aufgestellt sind. Und daher bin ich irgendwann in Tübingen gelandet und ja, habe hier auch tatsächlich die Gruppen gefunden, die sofort, denen sofort klar war, um was geht es hier denn eigentlich bei dem Thema Zementindustrie. In Dotternhausen fehlen immer noch Mitstreiter, die uns unterstützen, die unser Aktionsbündnis Zement unterstützen. Ich denke, es ist noch in den meisten Köpfen nicht wirklich angekommen, dass es uns überhaupt nicht darum geht, hier den Konzern zu zerschlagen oder Arbeitsplätze zu ruinieren oder irgendwie jemanden persönlich auszuboten oder sonstige Dinge, sondern dass es uns tatsächlich darum geht, Mensch und Umwelt adäquat zu schützen vor richtig schädlichen Einflüssen.
Und euch geht's ja auch vor allem um bessere Filteranlagen, um die besten.
Uns geht's vor allem um die besten Filteranlagen, dass in Dotternhausen, wo wir eben betroffen sind von mehreren Emissionsquellen, die der Konzern verursacht, würden wir einfach uns wünschen und ist es absolut notwendig, dass der Konzern hier endlich deutlich bessere Filteranlagen einbaut, als sie im Moment eingebaut sind. Und ich habe jetzt gerade schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Emissionsquellen. Wir haben die Emissionsquelle Zementproduktion. Wir haben die Emissionsquelle Ölschieferverschwelung.
Was ist das?
Die Ölschieferverschwelung ist in Dotternhausen, also die ist verortet in Dormetingen im Nachbarort, steht aber genau an der Gemarkung zu Dotternhausen. Und dort wird Ölschiefer verschwelt, der in Dormetingen abgebaut wird, in großen Ölschieferabbaufeldern. Der Ölschiefer wird verschwelt, um den Strom für die Zementproduktion herzustellen. Im Moment gerade haben wir Krieg mit der Ukraine und sind vom Gas und vom Öl aus Russland abhängig. Und ja, es ist eigentlich eine relativ gute Sache, dass man sich autark macht vom Öl und vom Gas. Allerdings handelt es sich beim Ölschiefer um das dreckigste Gestein, das man überhaupt verarbeiten kann. Hitler hat damals im Zweiten Weltkrieg das angeordnet, als es keinen Sprit mehr gab für die Kriegsflotte, hat er angeordnet, dass man Ölschiefer abbauen und verschwelen soll, um Treibstoff für die Kriegsflotte herzustellen. Auch damals war aber schon klar, dass das im Prinzip die schmutzigste Methode ist, irgendwo Energie zu gewinnen für die Kriegsflotte. Und trotzdem ist es bis heute so, dass für das Zementwerk in Dotternhausen der Strom aus dieser Ölschieferverschwelung gewonnen wird. Das ist angeordnet oder angegliedert ans Regierungspräsidium Freiburg. Also es sind hier zwei unterschiedliche Regierungspräsidien zuständig. Für die Zementproduktion ist Tübingen zuständig und für die Ölschieferverschwelung Freiburg. Diese beiden Regierungspräsidien haben sich noch nie an einen runden Tisch gesetzt und geschaut, wie man die Menschen vor Ort vor dieser extremen Luftbelastung schützen kann. Bei der Ölschieferverschwelung sind die einfachsten Rauchgasfilter eingebaut, die fast keine Emissionen überhaupt zurückhalten. Und das ist dem geschuldet, dass es eigentlich keine Vergleichsanlage gibt in ganz Deutschland und auch in ganz Europa nicht. Die nächste Ölschieferabbau- und Verschwelungsstätte ist in Estland. Das heißt, man hat keinerlei Vergleichswerte. Und irgendwann mal hat das Regierungspräsidium diese Grenzwerte für diese Ölschieferverschwelung festgelegt und auch seither seit vielen, vielen Jahren nicht mehr verändert. Holcim ist nicht mal verpflichtet, diese Emissionen offen zu legen. Das heißt, wir wissen bis heute eigentlich gar nicht wirklich oder ganz genau schwarz auf weiß, was kommt denn da eigentlich raus bei dieser zweiten Emissionsquelle von Holcim.
Was?
Aber wir haben auch noch eine dritte Emissionsquelle, die möchte ich kurz nennen. Die dritte Emissionsquelle ist der Steinbruch Plettenberg. Dort kommt der Kalkstein für die Zementproduktion her. Zement wird ja aus Kalkstein, Mergel und Sand gebrannt und der Kalkstein, der kommt aus dem Steinbruch Plettenberg direkt in Dotternhausen auf dem Berg, auf unserem wunderschönen Hausberg, unser Naherholungsgebiet. Und eben dort wird regelmäßig gesprengt und dieser Kalkstein wird dann über eine Lorenseilbahn runter ins Werk transportiert und eben auch dort entstehen Emissionen und Feinstaub.
Das heißt, wir haben hier drei große Umweltsünden, nämlich zum einen, dass zum Teil Sondermüll verbrannt wird für die Zementherstellung, dass Ölschiefer verschwelt wird, dass man da offenbar teils willkürliche Grenzwerte setzt, weil man keine Vergleichswerte hat. Holcim ist noch nicht mal verpflichtet, das offen zu legen. Und an dem Steinbruch Plettenberg finden regelmäßig Sprengungen statt. Eigentlich ein wunderschönes, ja, ist es auch ein Naturschutzgebiet eigentlich?
Teile des Plettenbergs sind auch Naturschutzgebiet. Und für uns wäre es im Moment gerade sehr, sehr wichtig, dass der Restberg, der noch nicht zum Steinbruch gehört, unter Naturschutz gestellt wird. Denn Holcim hat hier vor wenigen Jahren einen Antrag zur Süderweiterung gestellt. Und dieser Antrag ist im Moment immer noch in Bearbeitung. Er wurde bereits abgelehnt vom Landratsamt Balingen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat dann allerdings darauf bestanden, dass das Verfahren zur Süderweiterung wieder aufgenommen wird. Für uns sind die Gründe nicht ganz nachvollziehbar. Das Landratsamt Balingen hat dem Konzern mehrere Jahre Zeit gegeben und mehrere Aufforderungen auch gegeben für bestimmte Dokumente, die wichtig sind für dieses Antragsverfahren. Und Holcim hat Teile dieser Unterlagen nicht rechtzeitig einreichen können, trotz mehrfacher Fristsetzung. Daraufhin hat das Landratsamt Balingen diesen Antrag abgelehnt. Das Regierungspräsidium Tübingen war aber der Meinung, man hätte dem Konzern noch mehr Zeit einräumen müssen und noch mehr entgegenkommen müssen. Und daher ist das Verfahren jetzt wieder aufgenommen. Und im Moment warten wir auf eine Entscheidung, wie es bezüglich der Süderweiterung weitergeht, ob große Teile des Berges auch noch dem Konzern zum Opfer fallen werden oder ob das Gebiet ein Gebiet ist, das für uns als Naherholungsgebiet erhalten bleiben kann, eventuell auch sogar zum Naturschutzgebiet umgewidmet werden kann und. Das ist jetzt im Moment gerade alles in der Schwebe.
Ja. Wie kann man denn selber jetzt da eingreifen oder auch beispielsweise versuchen, zumindest einen Teil vom Plettenberg noch zu retten, wenn man dort wohnt oder wenn man beispielsweise auch hier in der Gegend wohnt? Was können wir tun, die wir hier diese schrecklichen Informationen hören? Also wie können wir zum Beispiel konkret helfen, dass der Plettenberg nicht süderweitert wird für den Konzern Holcim, damit der auch noch gesprengt werden darf?
Also es sind ja viele Gespräche geführt worden mit sämtlichen Politikern, mit den Regierungspräsidien, mit eigentlich allen Beteiligten. Haben wir als Bevölkerung vor Ort schon jede Art und Weise versucht, hier irgendeine gemeinsame Lösung zu finden. Und wir sind leider immer wieder an die Grenzen gestoßen und haben leider immer wieder feststellen müssen, dass der Konzern uns übermächtig gegenübersteht. Und daher ist meine Meinung und auch die Meinung meiner Mitstreiter, dass es eigentlich nur gelingen kann, hier irgendeine Veränderung zu bewirken, indem wir den Protest in der Bevölkerung breiter aufstellen und der Politik signalisieren, bis hierhin und nicht weiter, dem Konzern signalisieren, es muss mehr getan werden und auch den ausführenden Organen in den verschiedenen Ämtern, Behörden und Präsidien zu signalisieren über den breiten Protest. Wir sind nicht einverstanden mit dem, wie es im Moment gerade läuft.
Wie kann man denn bei euch mitprotestieren? Also bei uns ist noch immer im Studio Beate Zölt vom Aktionsbündnis Zement. Ihr habt ja einige Male schon protestiert. Ihr hattet viele Aktionen in den letzten Jahren. Habt ihr schon einen Termin für die nächste Demo, wo man dann hinkommen kann?
Genau, der nächste Termin für eine Demo steht noch nicht, aber ich möchte ganz kurz mal sagen, zu uns gehören jetzt im Moment gerade 10 Gruppen in etwa und einige Privatpersonen. Zu den 10 Gruppen gehören ATTAC, Ende Gelände, To Act, Fridays for Future, die Health for Future, die Architects for Future, der AK Lebensstil, der Zack hoch 3, die Alboffensive, Courage und eben noch ein paar weitere. Und all denen ist eben bewusst, dass wir nur über Druck von unten hier irgendeine Veränderung bewirken können. Und wir haben das jetzt schon über verschiedene Aktionen versucht. Wir haben einen Infostand in Tübingen gemacht, einen Infostand in Balingen. Wir haben eine Demonstration auf dem Plettenberg gemacht, die hieß Feuer und Flamme für den Plettenberg. Dort haben wir versucht, über eine gemeinsame Lichtaktion auf dem Plettenberg und den dortigen Raubbau aufmerksam zu machen. Dann haben wir mit Plakaten eine Gerichtsverhandlung gegen Holcim in Sigmaringen begleitet. Wir haben mehrere Vorträge gehalten, sowohl in Tübingen, in Reutlingen, Rottenburg. Wir haben uns vernetzt mit dem Gegner von Heidelberg Zement, die nennen sich ZEMEND. und versuchen dort an den Sitzungen teilzunehmen und mit denen gemeinsame Dinge auf die Beine zu stellen. Wir haben am Studium Generale in Tübingen teilgenommen beim Thema Menschenrecht auf saubere Luft. Sind wir mit einer kleinen Ausstellung und Infozetteln haben wir versucht, auf das Thema Zementindustrie aufmerksam zu machen. Wir haben eine eigene Homepage kreiert, ein Selbstverständnis verfasst aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Gruppen. Wir haben eine Kommunikationsplattform errichtet, um uns gegenseitig auszutauschen und transparent für uns gegenseitig zu bleiben. Wir haben eine archäologische Führung organisiert, um zu schauen auf dem Plettenberg, was gibt's denn dort für archäologische Gegebenheiten, die zu beachten sind. Und auch dort sind wahnsinnig tolle Informationen rausgekommen. Wir haben ein eigenes Logo entworfen und am globalen Klimastreik in Tübingen und in Balingen teilgenommen. Und wir haben auch schon eine Demo vor dem Werk und eine Demo vor dem Regierungspräsidium Tübingen organisiert. Also wahnsinnig viel an Protest haben wir eigentlich schon gezeigt und wundern uns drüber, wie stark die Politik und die ausführenden Organe in den Präsidien und den Behörden in der Zange dieses Konzerns sind.
Und trotzdem war Aufgeben für dich nie eine Option, im Gegenteil, ne? Jetzt erst recht.
Wenn man diese ganze Information hat, die ich mir über Jahre erarbeitet habe, dann kann man diese nicht in irgendeine Schublade stecken und sagen, mir geht es nichts mehr an. Denn ich kann das ganz klar raus sagen. Ja, ich weiß, der Konzern vergiftet uns schleichend. Der Konzern macht unsere Umwelt und unsere Natur kaputt. Und ich kann da nicht zugucken. Ich wohne da. Ich und wir alle werden diese Welt irgendwann an unsere Nachkommen übergeben. Und ich möchte mir dann immer noch im Spiegel ins Gesicht schauen können und möchte dort für mich auch raussehen, dass ich alles unternommen habe, um meine Kinder eine Zukunft zu übergeben und eine Umwelt zu übergeben, die für mich so ist, dass ich sag, ihr habt auch noch ein schönes Leben hier auf unserer Erde.
Wow. Das alles, was ihr hier aufgebaut habt und was du aufgebaut hast, ist ja wahnsinnig viel, was du aufgezählt hast, ja. Man könnte jetzt meinen, du machst das hauptberuflich. Man könnte meinen, du bist Ökologin, aber du bist Sozialpädagogin eigentlich, du hast einen Beruf, du hast Kinder, du hast eigentlich wahnsinnig viel zu tun und machst das irgendwie so nebenbei. Woher nimmst du die Energie und die Zeit, das alles zu machen?
Ja, es ist tatsächlich wahnsinnig groß geworden, dieses Thema. Das hätte ich vor einige Jahre überhaupt nicht für Möglichkeiten, dass mich ein Umweltthema mal so in seinen Bann zieht. Aber es ist vermutlich einfach auch diese Nähe zu diesem Zementwerk, die Nähe zu meinem Hausberg, der für mich wahnsinnig wichtig ist. Du hast gerade gesagt, ich bin Sozialpädagogin und ich nutze diesen Hausberg auch ganz viel, um für mich abzuschalten, um mich in die Natur zurückzuziehen und wieder Kraft zu tanken. Und habe das auch festgestellt, immer wenn ich oben bin, dass es ganz viele Leute so machen und die Natur, die unberührte Natur, zum Teil unberührte Natur auf dem Plettenberg noch nutzen, um Energie zu tanken. Und ich glaube, das ist einfach auch der Nähe geschuldet, dass dieses Thema so groß geworden ist. Und ja, es ist jetzt tatsächlich sehr viel geworden und auch zum Teil kräftezehrend. Aber was mich anspornt und was mir Kraft gibt, sind diese wahnsinnig herzensguten Menschen, die in all diesen Gruppen zu finden sind, die mich tragen, die mich unterstützen, die tolle Ideen haben, die kreativ sind. Und die begleiten mich und tragen mich mit durch dieses Thema. Und das macht's für mich so einfach, mich hier weiterhin einzusetzen. Wenn ich denke, ich müsste auf die Menschen vor Ort mich verlassen können, da ist der Protest einfach zu wenig. Aber eben durch diese Vielzahl an Personen, die mir mittlerweile über unser Aktionsbündnis Zement erreichen, weiß ich einfach, ich bin nicht alleine. Und ich habe über diese über diesen Aktivismus auch zu einem neuen Hobby gefunden. Das Fotografieren macht mir wahnsinnig Spaß und das ist auch wieder ein Ausgleich für mich. Meine Familie unterstützt mich in jederlei Hinsicht und auch viele andere Menschen unterstützen mich und das ist eigentlich der Grund, warum ich weitermache, weil ich A, für mich definitiv weiß, dass ich richtig liege in meiner Einschätzung, dass das meine Wahrheit ist und ich die auch sprechen möchte und die vertreten möchte, egal wie viel Widerstand kommt. Und ich weiß, dass viele Menschen diese Wahrheit, die ich sehe, auch sehen und die unterstützen mich und das macht's für mich im Prinzip so, dass ich den Weg auch weitergehen kann und werde.
Und man kann dich auf diesem Weg begleiten und unterstützen, also dich und euch,
indem man sich uns beispielsweise anschließt. Also wir sind im Internet zu finden, Aktionsbündnis Zement, Tübingen, Reutlingen, Zollernalb. Ihr findet uns auf der ATAC-Seite. Demnächst geht unsere Homepage online, da werdet ihr uns finden. Oder ihr meldet euch auf der Facebook-Seite Zementindustrie ohne Grauschleier, die ich betreibe und wo ich regelmäßig Informationen poste. Ja, also ich würde mich freuen über jeden, vor allem auch über jede Gruppe, die sich uns anschließen möchte, unseren Protest zu unterstützen. Oder was uns auch eine Riesenunterstützung ist, ist, wenn wir im Prinzip funktionieren wie der Lobbyismus bei den Konzernen. Nämlich, wir müssen gucken, dass die Informationen, die uns betreffen, auch so in die Öffentlichkeit transportiert werden, wie wir sie wahrnehmen. Damit eben nicht einseitig vom Konzern und von der Politik informiert wird, ist es auch wichtig, dass jeder, der sich irgendwie über die Zementwerke informiert hat und dem hier auch irgendwas nicht passt und stinkt, so wie mir das stinkt, dass der seinen Verwandten, Bekannten, Freunden und allen genau das so weitergibt, wie es tatsächlich ist und nicht, wie es uns weiß gemacht werden soll.
Wäre es eigentlich auch eine Möglichkeit, dass ihr mal in Schulen geht oder habt ihr das schon gemacht und da mal Vorträge haltet oder Unterrichtsmaterialien erstellt?
Also mein Wunsch wäre es natürlich auch, bei den Schulen und Kindergärten anzufangen. Allerdings ist das natürlich ein sehr heikles Thema, vor allem bei uns vor Ort. Der Konzern geniert sich nicht, Kindergärten und Schulen monetär zu unterstützen. Es hat für mich ein ganz, ganz übles Geschmäckle, hier Social Sponsoring zu machen, wenn man so eine dermaßen dreckige Industrie ist, die uns schleichend vergiftet.
Die bezahlen die Leute im Grunde dafür, dass sie vergiftete Luft einatmen
ja,
müssen.
Ja, und das ist aber genau der Grund, warum Holcim hier tun und lassen kann zum Teil, was er möchte, weil sie einfach auch sich über viele Jahre Unterstützer in Anführungsstrichen gekauft haben. Sie sponsern viele Vereine, sie unterstützen Schulen, Kindergärten und andere monetär. Und von daher ist es bei vielen, bei uns vor Ort schon schwierig, überhaupt das Thema schleichende Vergiftung oder diese Missstände überhaupt zu benennen. Aber eben, ich denke, jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, ganz egal, ob Holcim da schon monetär unterstützt hat oder nicht. Ich denke, jeder ist in der Lage, seine Wahrheit zu sprechen. Jeder ist in der Lage, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Und jeder ist in der Lage, sich selbst zu informieren. Wer Informationen zu unserem Thema in die Tiefe sucht, der kann sich auch gern beim örtlichen Verein Nutz auf der Homepage informieren. Die haben mittlerweile schon fast ein ganzes Lexikon zum Thema Zementindustrie und Holcim vor Ort. Die Internetseite nennt sich www.nuz-ev.de und dort findet man eigentlich alles, was man braucht, um in die Tiefe dieses Themas einzusteigen und um zu sehen, wo genau denn die Missstände liegen und wo genau denn der Konzern das auch geschafft hat, in der Bevölkerung so eine Augenwischerei zu betreiben.
Liebe Beate Zölt, ich könnte noch Stunden mit dir sprechen und bin auch wahnsinnig dankbar, dass du hier bist oder man muss leider sagen, hier warst. Unsere Sendezeit läuft leider ab. Herzlichen Dank, dass du die Informationen mit uns geteilt hast.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte
Danke dir, Beate Zölt. Alles Gute für eure Arbeit. Tschüss.